Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zum Kapitalcafé, Folge 48. Und wir haben unseren Lieblingsgast. Das sind ja alle immer unsere Lieblingsgäste. So, das ist ja wie Eltern, die sagen, du bist mein Lieblingskind. Genau, Lieblingsgast Max am Start von Aktien Max auf X, der da echt steil geht gerade. Und heute werden wir die Mac 7 Recap Folge, also die Magnificent 7, wo wir nochmal drauf gucken wollen, wie hat sich das in den letzten 6 Monaten entwickelt. Für alle, die es interessiert, wir haben halt im Herbst, Winter letzten Jahres haben wir mal alle Magnificent 7 einzeln auseinandergenommen. Und das wollen wir jetzt nochmal recappen. Und heute halt mit Tesla, weil Max da für uns oder in unseren Augen der Experte ist und auch, glaube ich, in Augen anderer. Aber erstmal haben wir ein Thema, wo ich langsam, glaube ich, zu Kreuze kriechen muss, weil ich den Flo immer so ein bisschen disse über unser Investment im Kapitalcafé-Portfolio in Hims & Hers, wo er total dran geglaubt hat. Und das hat uns echt krass in den Ruin getrieben, fast in die Privatinsolvenz hier. Aber der Wind hat sich gedreht und langsam muss ich zu Kreuze kriechen. Flo, erzähl doch mal und ja, du auch, Max, weil ihr seid ja beide total begeistert von dem Unternehmen.
Das stimmt. Max, schön, dass du wieder dabei bist und auch aus dem Aspekt freue ich mich sehr, dass du dabei bist, weil ich habe die letzten Wochen stark deinen X-Account verfolgt und du bist ja da wirklich in die Bresche gesprungen, was Hims & Hers angeht. Nicht nur du, aber auch andere. Man hat gemerkt, so wie sich die Community so ein bisschen spaltet. Die einen, die auch total dahinter stehen und die anderen, die wirklich sagen, hey, was ist das für ein Shit? Wie komme ich da wieder raus oder wie konnte man so viel Geld oder wie viel Geld man auch immer angelegt hat in solche Aktien wie Hims & Hers reinstecken? Du hast mir doch oftmals so ein bisschen gut, oder deine Argumente, die du eingebracht hast, waren für mich auch plausibel und nachvollziehbar. Aber mich würde mal interessieren, wie bist du denn eigentlich durch diese Wochen gekommen? Jetzt ist es ja seit letzter Woche wieder deutlich nach oben gegangen, aber du musstest dir ja schon auf so Plattformen wie X ja schon auch ganz schön Gegenwind anhören.
Hallo Flo, hallo Carsten, vielen Dank, dass ich wieder mit dabei sein kann. Ja, da sprichst du auch gerade den wichtigen Punkt an. Also ich denke, es gibt Aktien, die sind besonders volatil, also die schwanken einfach sehr, sehr stark und bei Hims ist es natürlich, würde ich sagen, das Paradebeispiel dafür. Also ich habe selten eine Aktie gesehen, die auf kurze Sicht so stark und massiv schwankt. Und was mir immer so ein bisschen hilft bei jeder Aktie, die ich mir ansehe, gerade in, ich nenne es jetzt mal, schwierigen Phasen, dass ich mir immer vorher, bevor ich eine Aktie kaufe, immer genau aufschreibe, aus welchen Gründen ich sie kaufe und wann ich sie dann auch wieder verkaufen würde. Also ich definiere das immer an klaren Kriterien. Und bei Hims ist es einfach gesagt so, solange die Anzahl der Abonnenten steigt, der Umsatz pro Abonnent steigt und auch die Kostenstruktur soweit im Rahmen bleibt und nichts Außergewöhnliches passiert, sehe ich da nichts als Grund, um die Aktie zu verkaufen. Wenn sich natürlich rausstellt, meine Investmentthese war falsch oder es ändert sich was, dann bin ich auch bereit zu verkaufen. Aber alleine ein fallender Kurs oder zum Beispiel auch, das war ja das große Thema, die große Headline bei Hims, der Rechtsstreit mit Novo Nordisk und auch einigen Untersuchungen, wo Hims eben drunter stand, das waren an sich für mich jetzt keine Verkaufssignale. Und es hat sich jetzt eben gezeigt, dass Hims es geschafft hat, diesen Rechtsstreit, den viele als Ende des Unternehmens gesehen haben, die drohende Pleite, das waren ja so die Headlines mehr oder weniger, dass Hims das in eine Partnerschaft verwandelt hat, was ich persönlich sehr positiv fand. Und deswegen konnte ich da ehrlich gesagt auch ruhig schlafen. Aber wie gesagt, Hims ist auch nicht für jeden Investor was. Da muss jeder die für sich passenden Aktien finden, weil die Volatilität da eben wirklich schon sehr stark ist und man da auch ein Stück weit Nerven braucht.
Ja, das stimmt. Mich hat da ein bisschen beruhigt. Wir hatten ja auch Top Secret Stocks auch auf X. Den Simon ja auch zu Gast aus Taipei. Der hat ja auch gemeint, Hims & Hers sitzt auf so viel Kohle letztendlich auch. Und das hat mich auch ein bisschen beruhigt, dass es auch wieder nach oben gehen kann. Aber genau bei solchen Aktien ist es halt immer so, man kann genau mit dieser Welle mitschwimmen. Die Welle kann aber auch schon ganz oben sein und dann steige ich vielleicht auch zu spät ein. Deswegen gerade auch für die AnfängerInnen oder die sozusagen jetzt erst mit dem Depot anfangen, sind natürlich solche Aktien in erster Linie natürlich nicht das Richtige. Super, aber heute wollen wir über Tesla sprechen. Schön, dass du wieder da bist und ich habe noch so in Erinnerung zu der Folge im Oktober letzten Jahr oder September, als wir sie aufgenommen haben, dass du Tesla auch schon jetzt nicht nur als Autobauer siehst, sondern auch wirklich schon als AI-Unternehmen, einen wirklichen Datensammler Hat sich da dein Blick weiter so entwickelt? Also du siehst dann nicht nur die Autobude, sondern hast sozusagen Tesla viel breiter aufgestellt.
Genau, das ist in der Tat richtig. Ich sehe Tesla eben nicht nur als ein Autounternehmen im klassischen Sinne, also wie man jetzt zum Beispiel Volkswagen und BMW sieht, sondern eher wirklich als Technologieunternehmen, das auch immer mehr in andere Bereiche geht, das auch erkennbar ist an der Aufteilung der Umsätze. Also klar, das Autogeschäft macht noch den großen Anteil der Umsätze aus, aber das Energiegeschäft zum Beispiel wächst sogar noch schneller und ist schon doppelt so profitabel wie das Autogeschäft bei Tesla. Also sieht man, dass auch andere Teile vom Kuchen größer und wichtiger werden. Und jetzt steht Tesla eben vor der Herausforderung, das Thema KI in die echte Welt zu tragen. Also dass es nicht mehr nur in einem Rechenzentrum passiert, sondern eben auch immer mehr physische Gestalt annimmt in Form von autonomen fahrenden Autos oder eben auch Robotern. Also dieses Thema humanoide Roboter und Robotik ist bei Tesla auch ein wichtiges Thema. Ist natürlich ein Stück weit auch noch Zukunftsmusik, aber ich sehe Tesla da eben auch als Tech-Unternehmen, ganz klar.
Wir haben uns beim letzten Mal, glaube ich, haben wir uns Waymo von Google, genau. Und wenn man sich auch BYD anschaut, die haben sich ja auch sehr, sehr gut entwickelt. Wie ist da so dein Blick auf den Wettbewerb, wenn wir jetzt wirklich nochmal beim Auto bleiben oder beim autonomen Fahren?
Ja, autonomes Fahren ist natürlich ganz klar ein Markt, der wirklich noch in der Frühphase steht. Also da ist vieles noch gar nicht klar in diesem Markt. Viele Entwicklungen passieren, neue Anbieter gehen in den Markt rein, wie eben Waymo, die da auch schon längere Zeit mit dabei sind, oder auch andere Anbieter. BYD selbst arbeitet da mit Nvidia zusammen. Also es ist noch ein sehr dynamischer Markt, vieles ist unklar. Aber aus meiner Sicht hat Tesla da eben strukturell einen sehr großen Vorteil, einfach weil sie ihre Autos intern selbst herstellen und auch schon mit den passenden Kameras und den Sensoren und auch den Chips versehen. Das macht Waymo nicht. Waymo muss die Komponenten einzeln einkaufen. Das Auto kommt in der Regel von Jaguar für $70,000. Dann werden Sensoren, LiDAR-Sensoren eingekauft, Kameras, Ingenieure müssen alles zusammenbauen. Deswegen kostet ein Waymo im Schnitt eben um die $150,000. Also ein Auto herzustellen, genau, dass es autonom fahren kann. Und ein Tesla eben im Schnitt nur etwa $35,000. Also man hat einen Unterschied in der Kostenstruktur um den Faktor 5, weil Tesla eben auf einen kamerabasierten Ansatz setzt, plus eben KI als Gehirn dahinter, was dann eben die Entscheidung trifft. Deswegen sehe ich da zumindest strukturell aus der Kostensicht den Vorteil bei Tesla. Aber es sind eben auch verschiedene Ansätze. Deswegen werden wir da sehen, wer da in Zukunft dominieren wird. Ich habe da eine Meinung zu Tesla, genau.
Ja, habe ich da gerade Jaguar gehört? Da war ich jetzt überrascht, weil ich dachte, die hätten den Laden komplett vor die Wand gefahren.
Ja, bei Jaguar ist einiges passiert, aber tatsächlich setzt Waymo, kauft oder hat bisher im großen Stil Jaguar E-Pace Autos eingekauft. Das ist das E-Auto von Jaguar oder so das bekannteste E-Auto-Modell. Und anscheinend war Google oder Waymo da in der Lage, größere Mengen davon zu kaufen. Auch wenn das, glaube ich, bei Jaguar, wie du schon ansprichst, nicht so gut lief. Da gab es ja einige Marketing-Skandale mit komischer Werbung.
Ja. Da wäre man ja davon ausgegangen, dass es die Autos nur in rosa gegeben hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Für mich ist ja, ich habe da auch mal eine Frage zu dem ganzen Thema. Wir reden ja auch immer über Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also haben wir auch schon öfters mal erklärt, dass man mal gucken soll, wie verhält sich überhaupt der Kurs des Unternehmens zu dem Gewinn, das so ein Unternehmen macht. Und da bewegen sich ja sozusagen die übrigen Magnificent Seven, mit, über die wir hier reden, die bewegen sich ja in so einem Verhältnis von 25 bis 35, würde ich jetzt mal grob sagen. Und bei Tesla habe ich jetzt gerade mal reingeguckt, da reden wir jetzt von 342. Also das ist natürlich schon extrem. Das würde aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass Tesla ja sozusagen, also ich würde es gerne als Frage formulieren, dass Tesla muss jetzt einfach übelst wachsen, um überhaupt in eine Region zu kommen, dass sich das für einen Anleger dann hintenrum rechnet? Oder habe ich da irgendeinen Denkfehler?
Da sprichst du schon einen guten Punkt an. Also es ist natürlich immer die Frage, was für Unternehmen man sich anschaut und was quasi das richtige Werkzeug aus dem Werkzeugkoffer ist, um das Unternehmen zu bewerten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis kann eine sinnvolle Kennzahl sein, aus meiner Sicht vor allem bei größeren oder auch etablierteren Unternehmen, die, sag ich mal, ein bisschen mehr stabilere Gewinne und Ähnliches haben. Und Tesla ist eben in gewisser Art und Weise noch eben Wachstumsunternehmen, wo sie eben noch sehr viel in die Zukunft investieren, dadurch die Gewinne deutlich gesenkt sind und eben noch vieles an Wachstum in der Zukunft vor ihnen liegt. Deswegen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Wachstumsunternehmen meistens nicht die beste Kennzahl. Es kann auch Fälle geben, wo das der Fall ist. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel den Umsatz als Verhältnis ansieht, dass Tesla so mit dem 10- bis 11-fachen des Umsatzes bewertet, was auch schon hoch ist, aber im Kontext davon, dass Tesla eben dieser Infrastrukturanbieter wird für das autonome Fahren, halte ich das weiter noch für eine faire Bewertung. Aber ganz klar, es ist eben auch einiges an Zukunftspotenzial, Zukunftsmusik eingepreist, die sich dann eben auch erst zeigen wird. Das kann eben auch ein Risiko sein, wie man auch an stärker schwankenden Kursen sieht. Wir hatten letztes Mal im September gesprochen, seitdem ist die Aktie über 6% gefallen und zwischenzeitlich auch sehr stark geschwankt.
Das wäre meine nächste Frage. Wenn man sich auf den Kurs schaut, eben seit einem halben Jahr, du hast es gesagt, ging es schon ganz schön nach unten. Würdest du denn sagen, es ist schon wieder gute Zeit einzusteigen? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie gerade eine Prämie bekommen und jetzt will ich mal wieder 3 Tesla-Aktien kaufen. Ich weiß, du legst anders an, aber viele Zuhörerinnen sagen vielleicht sich auch gerade, ja cool, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen was übrig. Will ich vielleicht einen kleinen Betrag investieren? Ist das jetzt schon ein guter Zeitpunkt?
Also bei Tesla bin ich ja recht groß investiert, deswegen würde ich jetzt mal den Fall betrachten, wenn ich keine Tesla-Aktien hätte in diesem Szenario. Ich persönlich würde da nur per Sparplan in Tesla investieren, weil die Aktie ist, wie angesprochen, schwankt sehr stark im Kurs. Also kurzfristig kann es auch mal noch ein bisschen stärker runtergehen, aber auch wieder sehr stark steigen. Und deswegen ist eben dieser Sparplan ganz gut, weil du halt immer schrittweise deine Position aufbaust und nicht alles auf einmal kaufst.
Da gibt es ja noch ein Thema, was ja mit Tesla natürlich hart zusammenhängt, ist der Elon Musk-Faktor. Ich weiß nicht, ob an meiner Presse, meinem Pressekonsum liegt, aber um den ist es ja jetzt erstmal still geworden in letzter Zeit so. Wie schätzt du das ein? Ist es eher Vorteil, Nachteil, beides irgendwie, Beauty and the Beast?
Ja, also grundsätzlich Elon Musk ist natürlich eine sehr polarisierende Person, ganz klar. Und so ist es aber in der Regel auch bei den meisten innovativen Personen, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal an Steve Jobs denkt und so weiter. Das waren natürlich nie die besonders einfachsten Menschen. In der Regel, wenn du natürlich eine Person bist, die ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen aufbaust, bist du auch nicht der Durchschnittsmensch. Von daher ist es klar, dass du wie Elon Musk da eben auch aneckt und so weiter. Und viele sehen natürlich auch seine politischen Ansichten kritisch, kann man auch alles so sehen. Aber aus meiner Sicht ist immer die Frage, genau, was macht die Person, was hat sie in der Vergangenheit bewiesen, auch als Unternehmer? Und hat er eben in der Vergangenheit immer sehr gute Entscheidungen getroffen, rückblickend auch, die damals immer sehr stark angezweifelt wurden. Und das ist eben auch einer der Faktoren, warum er mittlerweile der reichste Mensch der Welt ist. Er hat kumuliert einfach in der Regel im Durchschnitt die besten Entscheidungen getroffen oder bessere Entscheidungen als jeder andere.
Aber hast du das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden?
Es ist ruhiger geworden, aber mal schauen, wie lange das der Fall ist. Also ich glaube, es kommt immer irgendwas. Da ist ein Überraschungsfaktor dabei, genau.
Ja, ich weiß gar nicht, was das letzte war, was ich von ihm gehört habe. Also seitdem er bei Trump da aus dem Kabinett, will ich jetzt nicht sagen, aber aus dem Team raus ist, hat er sich ein bisschen zurückgehalten, auf jeden Fall. Und vielleicht beschäftigt er sich auch, er hat ja genug andere, er hat ja noch SpaceX, die ja auch irgendwie an die Börse gehen wollen. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Da sind ja noch genug spannende Themen, an denen er irgendwie arbeitet. Und ich glaube, seine psychischen Probleme, die werden auch Zeit beanspruchen. Und er spielt viel Videospiele, habe ich.
Also langweilig wird es ihm wahrscheinlich nicht.
Seine Therapieform, genau. Nee, langweilig wird es dann nicht, das stimmt.
Ja, und wir reden ja über die Magnificent Seven und die wollen wir auch irgendwie so ein bisschen in Relation stellen. Da haben wir ja schon geredet, Microsoft und Amazon für die Cloud und Google und Apple auch, was die Endgeräte betrifft und vor allem, wie die auch zusammenarbeiten. Aber Tesla steht da ja so ein bisschen außen vor. Also die konkurrieren so ein bisschen mit Google wegen autonomen Fahren, jetzt auch Amazon. Und wie siehst du die denn im Vergleich zu den anderen Unternehmen? Was macht die denn besonders und wo hängen die dann von anderen irgendwie ab?
Ja, da gibt es einige Faktoren. Also als Kontext, Tesla ist natürlich interessanterweise die kleinste Magnificent Seven Aktie von den anderen. Also die anderen 6 sind deutlich größer. Und aus meiner Sicht, was Tesla eben so besonders macht, sie haben eben, aus meiner Sicht, was sie gerade beim Thema autonomes Fahren so besonders macht, ist, sie haben über die Jahre sich einen sehr ordentlichen Datenschatz aufgebaut. Also sie haben ja mittlerweile über 8 Millionen Autos auf der Straße, die quasi von Kunden gekauft wurden und durch die Gegend fahren und dabei eben Daten sammeln, mit denen dann die KI-Algorithmen trainiert werden können, damit das autonome Fahren Realität wird. Dann ist Tesla eben auch vertikal integriert. Das ist einfach ein Fachwort dafür, dass Tesla sehr viel vom Auto selbst herstellt. Also etwa 80% der Teile von einem Tesla werden auch von Tesla selbst hergestellt. Das ist tatsächlich ein sehr hohes Verhältnis. Bei zum Beispiel vielen anderen Autounternehmen ist es eher so bei 25%, deutlich weniger. Und dadurch kann Tesla eben auch deutlich schneller Fortschritte und technologische Innovationen umsetzen. Und sie haben eben auch, wie schon angesprochen, dieses ganze Energiegeschäft. Energieinfrastruktur ist auch ein Teil, sowohl einmal mit der Ladesäuleninfrastruktur für das Schnellladesetz für die Autos, aber eben dann auch die ganzen stationären Energiespeicher. Also Tesla, ja, hat so ein bisschen die Grundlage, um aus meiner Sicht ein führender KI-Player zu werden, weil sie eben diesen Energieaspekt haben. KI ist eben, basiert eben auf dem Thema Energie für die ganze Computerleistung dahinter. Aber sie haben eben auch noch diese Komponente der, ja, des Manufacturing, um eben auch physische KI herzustellen, aus meiner Sicht, durch autonomes Fahren und Robotik.
Ja, und der Vorteil, den Sie jetzt gegenüber vielen deutschen Autobauern haben, ist, dass Sie auch mit den Batterien sich sozusagen auskennen. Ne? Obwohl ich da schon teilweise gehört habe, dass die Deutschen da langsam auch gut mit guten, intelligenten Ingenieuren wieder aufholen. Aber das ist ja natürlich ein Vorteil, die Batterien selber bauen oder kommen die auch aus China?
Unterschiedlich. Also Tesla fährt da tatsächlich einen Mix. Also sie stellen einen Teil der Batterien auch selbst her, aber sie greifen auch auf Zulieferer zurück, wie Kettle meines Wissens und auch BYD selbst. BYD selbst verkauft nicht nur Autos, sondern auch Batterien tatsächlich, dass sie da einfach breit aufgestellt sind. Also die Batterie oder Batteriezellen einzukaufen ist auch nicht das Besondere, sondern dieses Batteriesystem ins Auto zu integrieren, zu vertretbaren Kosten mit entsprechender Reichweite, das ist da auch ein sehr wichtiger Aspekt. Deswegen, also Batterieinnovation gibt es viele oder Akkuinnovation, aber du musst es eben auch in den Massenmarkt tragen können. Und Stand jetzt ist, dass Tesla Model Y in den letzten 3 Jahren kumuliert betrachtet immer noch das meistverkaufte Auto auf der Welt gewesen, was schon ein sehr starkes Signal ist.
Ja, Batterien einkaufen ist nicht so das Problem. Das würde ich mal challengen, wenn wir halt Präsident Trump da haben, der dann irgendwelche Zölle auferlegt und die Chinesen, die wehren sich dann. Das ist natürlich ein Problem. Aber klar, also es ist auch gerade diese vertikale Integration, die jetzt also praktisch vertikal heißt ja, dass man in seiner eigenen Wertschöpfungskette bleibt, sozusagen nach oben und unten. Noch ausbaut und jetzt horizontal wäre, wenn Tesla jetzt auch noch Elektrofahrräder oder sowas herstellen würde, so in andere Bereiche gehen würde. Das ist ja fast ein bisschen typisch für die Elektroautoindustrie, ne? Bei BYD geht's ja so weit, dass die ihre eigenen Schiffe haben, um die Autos in andere Länder zu transportieren. Und dann wird's halt sehr interessant, ne? Also, wie du schon gesagt hast, gerade der Mangel, dass man nicht so abhängig ist von anderen Unternehmen. Das ist natürlich eine stabile Sache. Und da müssten wir in Deutschland auch nochmal gucken, wie wir das uns da besser aufstellen. Ja, spannend. Und was weißt du denn jetzt von Tesla, so was jetzt demnächst irgendwie in Aussicht steht? Also ich habe jetzt schon mal langsam Werbung gesehen für deren, wie heißen die, diese Wall, diese Speichertechnologien, Powerwall so. Da habe ich letztens sogar ein Instagram-Ad, glaube ich, oder so gesehen, dass die da am Markt gehen. Und dann war ja viel zu hören über deren Roboter, also die jetzt irgendwie schon deine Wäsche zusammenlegen können. Was ist denn jetzt zu erwarten demnächst von Tesla?
Ja, da gibt es einiges im Ausblick. Also sicherlich, es gibt viele Sachen, auf die Leute schauen, was jetzt natürlich sehr interessant sein wird. Im April heißt es, es ist zumindest geplant, dass das Cybercab von Tesla, also das ist quasi das Auto, was als reines autonomes Taxi ausgelegt ist, in die Massenproduktion gehen wird. Also es hat weder ein Lenkrad noch eine Pedale. Das heißt, du kannst es als Mensch quasi gar nicht fahren. Es ist wirklich komplett auf den autonomen Fahrbetrieb ausgelegt. So etwa $25.000 kosten. Das möchte Tesla in Masse herstellen. Also da wird ein sehr großer Fokus drauf liegen, weil es so ein bisschen die Veränderung im Geschäftsmodell vom einmaligen Autoverkauf hin zu einem Mobilitätsanbieter im autonomen Bereich definiert. Auch ganz interessant, das Thema Tesla Semi. Also Semi ist der LKW von Tesla, der eben auch rein elektrisch fährt. Ist auch spannend natürlich in der Kombination mit dem autonomen Fahren. Also dieses Thema autonome Logistik, wenn der LKW Langstrecken fährt, auch autonom. Das soll auch in der ersten Jahreshälfte in die Massenproduktion gehen. Bisher lief es nur in einer sehr kleinen Kleinserie, weil ein LKW zu bauen ist noch was anderes als ein PKW. Da musste Tesla erstmal noch sehr viel dazulernen. Dann, wie du schon angesprochen hast, Carsten, dieses Thema Optimus, so heißt der Roboter von Tesla, der humanoide Roboter, also menschenähnlich sieht der aus. Der soll auch in der ersten Jahreshälfte, ich glaube auch im April, vorgestellt werden als dritte Generation. Und wer Tesla kennt, weiß, dass immer die dritte Generation in der Regel die Generation ist, die auch in die Massenproduktion geht. Da wollte Tesla bis Ende des Jahres eine Produktionslinie aufgebaut haben, die in der Lage ist, 1 Million Stück pro Jahr herzustellen, also sehr ambitioniert. Man muss bei Tesla natürlich auch immer sagen, dass es auch häufig dazu kommt, dass es eben länger dauert als geplant. Es sind eben auch sehr ambitionierte Projekte. Und sonst haben wir noch als so weitere Themen, dass die FSD-Software, die Software für das autonome Fahren von Tesla, auch in Europa zugelassen wird für den komplett autonomen Fahrbetrieb. Das ist allerdings erst für den Sommer geplant. Also wir haben da jetzt so einige Sachen, die in der Pipeline stehen. Und vielleicht auch noch ganz interessant, Tesla hatte ja im Sommer letzten Jahres in der texanischen Stadt Austin ihre Robotaxis gestartet und die fahren dann mittlerweile auch interessanterweise schon ohne Fahrer durch die Gegend. Du kannst dir quasi per App einfach dein Tesla autonom als Taxi mehr oder weniger mieten und mittlerweile hat Tesla zumindest von dieser einen Stadt 80% der Fläche schon abgedeckt. Also man sieht, dass sie immer von Stadt zu Stadt gehen und sich da schrittweise ausbreiten. Aber es dauert eben auch alles seine Zeit, bis es eine gewisse Größenordnung erreicht hat, wo es sich dann auch für Tesla wirtschaftlich lohnt. Da wird der Fokus ganz klar drauf liegen. Also genau.
Was ich daher ganz spannend finde, ist, wie wirkt sich das beispielsweise wieder auf so Mobilitätsanbieter wie Uber aus? Ich als Uber-Aktionär würde dann schon mal so ein bisschen die Ohren spitzen und sagen, ist da jemand, der sozusagen mich vom Markt vertrennt? Oder kennst du das aus anderen Kooperationen von Tesla, dass man sagt, man würde da jetzt vielleicht eher einen Deal eingehen?
Im Fall von Tesla ganz klar, da wird Tesla keinen Deal eingehen. Also wer Tesla kennt, weiß, wie auch schon angesprochen, dass sie sehr vieles selbst lieber machen, die Kontrolle da auch haben über vieles. Und was Uber natürlich sehr stark macht, ist dieses Thema Netzwerkeffekte. Also dass du eben Fahrer und Fahrgäste kombinierst auf einer sehr großen Größenordnung. Das ist ja auch einer der Wettbewerbsvorteile von Uber bisher, was sie sehr stark macht und auch mittlerweile sehr profitabel. Und Tesla geht da halt mit einem anderen Winkel ran, dass sie eben sagen, wir wollen das Thema Taxis oder auch Uber-Taxis verändern, dass der Fahrer wegfällt. Der Fahrer ist halt ein Hauptkostentreiber und deswegen wollen sie quasi das um 50 oder auch 80% günstiger anbieten als ein Uber. Uber selbst hat so ein bisschen den Ansatz, dass sie da mit vielen anderen Anbietern kooperieren, die aber aus meiner Sicht nicht die nötigen Ambitionen haben, um das Ganze auch in großer Klasse aufzubauen. Und aus meiner Sicht wirst du alles mit deiner Tesla-App verwalten können. Von daher, ich bin bei Uber auch eher negativer eingestellt, sehe aber das Unternehmen stand jetzt auch noch als sehr profitabel an, aber die Frage ist halt, wie es in Zukunft aussehen wird.
Naja, wenn man aber sagt, dass Tesla natürlich einen Wert hat, weil sie auf den Daten sitzen, dann sitzt Uber nochmal richtig auf Daten. So, ich weiß noch, wie ich damals, da war ich beruflich öfters in USA und dann habe ich auch viel so Tech-Artikel gelesen und da war, Uber hatte irgendwie so eine Heatmap erstellt von New York, wo am meisten One-Night-Stands stattfinden, was sie halt einfach ausrechnen konnten, nur weil jeder Uber nutzt und sie wussten halt so, ja, okay, da sind jetzt irgendwie zwei einzeln von zu Hause in den Club gefahren und dann mit einem Uber irgendwie zu einer Person und dann, also selbst das konnten die rausrechnen, also Uber hat halt unheimlich viele Daten so und auch natürlich über sehr, sehr viel mehr Städte als jetzt vielleicht autonomes Fahren mäßig Tesla jetzt erstmal hat. Aber klar, das ist natürlich spannend und vielleicht wird es ja zu einer Kooperation kommen, vielleicht auch nicht, muss man schauen. Aber ja, es ist total krass, wie dieses Datenthema halt, was das für einen Wert hat, ne?
Das stimmt, ganz klar. Daten sind wichtig. Aus meiner Sicht hat Uber auch sehr viele Daten, aber aus meiner Sicht nicht die richtigen Daten, weil du brauchst ja nicht nur die Daten, wo das Smartphone ist, das im Uber eben durch die Gegend fährt, sondern eben auch die ganzen Umgebungsdaten. Und die hat Uber eben nicht, weil sie keine Kontrolle haben über die Kameras im Auto, falls das Auto überhaupt Kameras hat. Also du brauchst immer eine sehr große Menge an Daten, Vielfalt an Daten, verschiedenste Szenarien und auch eine sehr hohe Qualität. Und die hat aus meiner Sicht Uber zumindest nicht für das autonome Fahren, Tesla eben schon, weil sie eben auch die Autos selbst herstellen.
Das finde ich auf jeden Fall super spannend, auch mal wirklich den ganz langen Blick auch zu haben und zu schauen, wie geht die Story denn weiter. Da wäre auch meine Frage, wenn ich jetzt nochmal am Anfang bin, wie vorher schon noch habe ich herausgehört, okay, Sparplan ist immer eine ganz gute Idee. Wenn du jetzt sagst, ist denn Tesla auch ein großer Player, was sozusagen in ETFs oder sind die da gar nicht so stark vertreten? Oder zum anderen, wenn ich jetzt neu anfangen würde und mein Portfolio setzen würde, wie viel würdest du in Tesla geben?
Ja gut, das kommt immer auf die persönlichen Umstände und Anlagestrategie der einzelnen Person an. Bei mir persönlich, privat macht Tesla ja über 80% meines Portfolios aus, weil ich die Aktie halt einfach seit 2018 halte. Also die hat sich mehr als verzwanzigfacht, ist deswegen sehr stark, ein sehr großes Stück vom Kuchen geworden. Und ich will einfach nicht verkaufen, weil ich eben auch weiter in Zukunft eine sehr positive Perspektive habe. Aus meiner Sicht, wer wirklich keine Aktien hält und sagt, er möchte mit Tesla so ein bisschen warm werden, da würde ich vielleicht so 5-10% vom Portfolio als interessant ansehen, wenn es denn zur Person auch passt mit den Schwankungen und so weiter, so als Zielwert. Aber wie du auch schon angesprochen hast, Tesla ist auch in vielen ETFs vertreten, S&P 500 und so weiter. Ich glaube, dass die Gewichtung wahrscheinlich so bei 5-10%, je nachdem, wo die Aktie da aktuell steht. Wahrscheinlich eher so 5% würde ich annehmen, Stand jetzt.
Wenn wir jetzt, wir schauen uns ja gerade die anderen Magnificent Seven auch noch an, wenn du es mal einordnen würdest, wo würdest du da Tesla gerade sehen im Verhältnis zu den anderen?
Also Tesla ist natürlich ganz klar die kleinste von den Magnificent Seven. Aus meiner Sicht die Aktie, die wirklich ein sehr spannendes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Also aus meiner Sicht ist das Risiko begrenzt, weil Tesla hat halt 44 Milliarden an Cash, kaum Schulden. Klar ist die Bewertung hoch, aber eben auch die Zukunftsperspektiven mit Energie, autonomes Fahren, Robotik. Nvidia finde ich natürlich auch weiter noch spannend. Microsoft ist auch nicht schlecht, aber von den Magnificent Seven halte ich sonst tatsächlich nur Alphabet, also Google, aber nicht wegen dem autonomen Fahren-Aspekt, sondern wegen diesem Data-Center-Cloud-Aspekt und weiterhin dem profitablen Kerngeschäft durch die Google-Suche.
Ja, der Plan, den wir ursprünglich hatten, war jetzt clever überzuleiten zu Nvidia, also als Zukunftsaussicht, worüber wir noch sprechen würden. Du hast ja angesprochen, Flo, dass man kann da ja auch vielleicht in ETFs gehen und es gibt ja tatsächlich einen richtigen ETF, der auch Autonomous und Electric Vehicles heißt. Und da ist tatsächlich Alphabet mit 4% vertreten. Und der zweitgrößte Punkt mit ein bisschen weniger, aber auch immer noch etwas über 4% ist Tesla. Das heißt, da kann man vielleicht in beide Unternehmen ein bisschen profitieren. Da sind auch andere dabei wie Toyota, auch Microsoft, General Motors und so. Und eben, surprise, surprise, Nvidia, weil die eben auch die Chips herstellen für diverse Anbieter. Also du hast ja auch erzählt, dass die Data Center, da kauft Tesla bei Nvidia, wir haben ihre eigenen Chips fürs Auto. Von daher, vielleicht ist das was für jemanden, da in den ETF reinzugehen. Und jetzt haben wir auch unseren Übergang für die nächste Folge, Nvidia. Da werden wir darüber sprechen. Aber erstmal vielen Dank für die Insights, Max. Und du bist immer herzlich gerne gesehen. Und ich muss auch sagen, du bist so ein bisschen mein Kryptonit, weil ich bin ja eher so ein hibbeliger Typ. Und die Art und Weise, wie du da immer in aller Ruhe sprichst und so, ich würde dir tatsächlich jede Versicherung abkaufen. Und ich muss auch gestehen, wir hatten vor ein paar Wochen waren wir ja am Börsenstammtisch. Wir haben jetzt den Berliner Börsenstammtisch ausgerufen vor einiger Zeit. Sind die ersten drei Gründungsmitglieder hier. Und da habt ihr auch über Hims & Hers gesprochen und so. Und die Ruhe, mit der du das beschrieben hast und die absolute Confidence, mit der du da reingegangen bist, die hat mich total angesteckt. Und ich bin dann auch bei Hims & Hers sogar eingestiegen. Aber, ja, ja.
Jetzt auf einmal.
Ach, jetzt kommt's raus hier.
Ja, ja, genau. Ich habe dann 2 Millionen. Nein, ich bin dann, ich habe dann irgendwie ein paar Aktien gekauft und habe mich dann natürlich total gefreut, dass das dann hochging. Das heißt, ich war genau im richtigen Zeitpunkt drin. Von daher kann ich nur sagen, Aktienmax auf X lohnt sich und
mit Max
ein Trinken gehen lohnt sich auch auf jeden Fall.
Genau, der Börsenstammtisch. Habe auch mitbekommen, es gibt mittlerweile in mehreren Städten der Börsenstammtisch. Wir nennen uns jetzt einfach den Berliner Börsenstammtisch. Also wer uns hört, aus Berlin kommt oder aus Umgebung, kann sich auch gerne mal melden. Der nächste wird bald stattfinden. Ja, das spricht auf jeden Fall für Max. Er steht auch immer hinter den Aktien. Und auch wenn es mal wirklich turbulent wird, dann bleibt er bei seiner Meinung. Und deswegen freut uns das immer sehr, wenn du da bist. Unser Lieblingsgast oder unser erster Gast. Und dann gern bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.